Grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen im Programm von Radio Horeb. Es grüßt Sie herzlich zur Alltagswerkstatt Sabine Böhler. Heute fragen wir, Lebensfreude, wo bist du geblieben? Unser Gast ist der Arzt und Psychotherapeut Dr. Jakob Derbolowski. Lebensfreude oder die Freude am Leben, liebe Zuhörer, das wissen wir alle, das ist ein Schatz. Mal ist dieser Schatz tief verborgen und unser Leben kommt uns eher schwer und schleppend vor. Und dann ist es wieder so, dass wir uns so sehr am Leben erfreuen, dass wir Bäume ausreißen könnten. Es gibt Menschen, die eine unbeschwerte Freude am Leben überhaupt nicht kennen und andere wiederum scheinen ihre Lebensfreude selbst in den schwersten Momenten des Lebens nicht zu verlieren. Ja, wie kommt das? Was brauchen wir, um Lebensfreude zu schaffen? Wie ist es möglich, sich die Lebensfreude zu bewahren? Das sind Fragen, mit denen wir uns die nächste Stunde beschäftigen. Unser Gast ist Dr. Jakob Derbolowski. Er ist Arzt und Psychotherapeut. Nach dem Studium, liebe Zuhörer, war Dr. Derbolowski zunächst als Gynäkologe und Geburtshelfer tätig. Er hat sich aber im Laufe der Jahre auf die Psychotherapie spezialisiert. Heute ist er in eigener therapeutischer Praxis tätig und in der Unternehmensberatung und Fortbildung. Zusammen mit seinem Vater, Dr. Udo Derbolowski, ist der Autor des Buches Liebenswert bist du immer, mit dem Untertitel So schützen Sie Ihre seelische Gesundheit. Dieses Buch ist sozusagen auch die Basis für unsere Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb. Ich begrüße ganz herzlich meinen Studiogast, Dr. Jakob Derbolowski. Grüß Sie Gott.
Grüß Sie Gott, Frau Böhler.
Die Lebensfreude, das ist ja ein Motor oder der Motor des Lebens und wir bringen ja viel Energie auf, damit dieser Motor so richtig rund läuft. Und obwohl wir Menschen viel Zeit und Geld in die Freizeit stecken, Herr Dr. Derbolowski, und in unser Wohlbefinden, läuft dieser Motor manchmal holprig daher. Also Lebensfreude scheint so nicht machbar zu sein.
Sagen wir mal so, der Motor, das ist sozusagen der Lebenstrieb, der uns innewohnt und der uns dazu bringt, uns überhaupt zu bewegen. Und den versuchen wir natürlich irgendwie auch freudig zu gestalten, weil es einfach mehr, kann man sagen, mehr Freude macht. Aber wir wissen natürlich nicht, ob die Dinge, die wir und das, was wir dafür tun, ob das tatsächlich dazu führt, dass wir mehr Freude haben. Oder ob wir eben auch lernen, Dinge zu tun, die uns gerade daran hindern, das Leben freudig zu sehen. Ein ganz schlimmer Mensch hat mal gesagt, ist mal zu mir gekommen. Das heißt, es war kein schlimmer Mensch, aber was er gesagt hat, war ein bisschen erschütternd für mich, denn er hat gesagt, nur ohne Freude kommt man in den Himmel. Und das fand ich dann doch etwas erschütternd.
Das ist ja auch eine Meinung, die viele Christen Jahrzehnte und Jahrhunderte lang begleitet hat. Aber wir wissen, das wahre Christsein, da kommt die Freude von innen und die Lebensfreude gehört und auch die Freuden des Lebens gehören einfach dazu. Nun fangen wir ja, wenn wir so ein Thema angehen wie die Lebensfreude, auch immer an der Basis sozusagen an. Und die Basis ist für uns Menschen eben, dass wir geboren werden und im Hause unserer Eltern aufwachsen. Und Kinder, wenn man die beobachtet, die genießen ja das Leben so aus dem Vollen.
Solange man sie lässt, grenzenlos. Und dann stellt sich schon sehr rasch heraus, dass doch Grenzen gesetzt werden müssen. Nicht nur die, oder gesetzt werden, einmal die Naturgesetze, aber auch andere Grenzen. Und da hört dann häufig die Freude auf. Und wir merken das dann ja auch, dass Kinder dann durchaus ihr Missempfinden und Missbehagen zum Ausdruck bringen, dass das Leben so mit diesen Grenzen mal zunächst keine Freude macht. Später lernen sie dann, dass genau diese Grenzen es sind, die ihnen eine ganz andere Freude ermöglichen.
Jetzt könnte man vielleicht gleich die Frage anschließen, wie es denn kommt, dass uns Menschen doch immer wieder die Lebensfreude entschwindet.
Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage, denn wenn wir mal zunächst auf die Welt kommen, haben wir eine gewisse Lebensfreude, eine Neugier. Wir wollen die Dinge kennenlernen und uns dran erfreuen. Man kann das Weihnachten ganz gut beobachten manchmal, wenn dann was zum Zusammenbauen ist und wie mit Freude dann diese Teile zusammengefügt werden und man sieht, wie etwas entsteht. Das heißt also, die Freude, wenn einem Dinge gelingen, wenn man Zugewinn, Zuwachs an Wissen, an Kenntnis, an Beziehungen bekommt, dann ist es so, dass auch das Leben freudiger gestaltet wird. Und die Frage, die Sie gestellt haben, ist, wie kommt es dazu, dass die Lebensfreude entschwindet? Und da zeigt sich eben, dass auch Freude etwas ist, das nicht von alleine und immer besteht, sondern dass es eine Sache ist, die man erlernen kann, die auf einer bestimmten Haltung basiert, die, wie das die Annemarie Pieper gesagt hat, der wahre Lebenskünstler macht sich nicht abhängig von seinen emotionalen Zuständen und körperlichen Bedürfnissen, sondern er beherrscht diese, er hat gelernt, damit umzugehen. Und deswegen ist es auch so, dass wir sagen, zur Lebensfreude oder die Grundlage der Lebensfreude ist das Ausüben und Einüben von Lebenskünsten. Nun, ich denke, wir werden auf diese Frage ja später zurückkommen. Wie kann man die Lebensfreude denn dann fördern und was sind das für Künste, was man da tun muss? Gucken wir zunächst, wie Sie vorgeschlagen haben, zunächst einmal danach, was mindert die Lebensfreude. Und da stellen wir fest, dass es meist etwas ist, wo die eigene Aktivität gehemmt wird. Wo wir die Dinge, die wir gern tun möchten, die, wo wir aktiv sind, nicht tun können, nicht tun dürfen oder nicht glauben tun zu dürfen. Das ist eine Folge innerer und äußerer Reglementierung. Also es gibt so innere Reglementierung. Ein anständiger Mensch denkt nicht so, ein anständiger Mensch tut das nicht. Ein anständiger Mensch spricht beispielsweise nicht, wenn ihm gerade was einfällt, wenn er dabei den Mund voll hat und so weiter. Oder eben auch äußere Reglementierung. Man hat gerade die große Freude am Autofahren und dann steht da ein Schild 50, das einen dann in dieser Freude sehr hemmt. Und gerade bei diesem Autofahrbeispiel wird uns dann auch deutlich, dass die Freude vor allen Dingen dann besonders abnimmt, wenn wir keine Einsicht haben in die Regelung, also nicht verstehen, warum. Ich kenne das von mir, wenn ich auf einer Autobahn fahre, wo eine Geschwindigkeitsbegrenzung meinetwegen von 80 ist und ich keinerlei Grund erkennen kann, warum man hier 80 fahren muss und nicht 100, dann ist es so, dass das mich nicht sehr freudig stimmt. Und das gilt natürlich auch für viele dieser Regelungen, die wir im Laufe unserer kindlichen Entwicklung unter dem Begriff Hemmung oder Neurotisierung uns erworben haben. Das heißt, so Glaubenssätze, die uns in unserer Entfaltung und in unserer eigenen Aktivität hemmen, die wir aber nicht nachvollziehen können, wo wir nicht sagen können, das ist sinnvoll, dass das so ist, das schafft mir in Wirklichkeit Vorteile oder und so weiter.
Wenn wir uns heute in der Alltagswerkstatt fragen, Lebensfreude, wo bist du geblieben, wollen wir ja auch ein bisschen schauen, wo bei uns, bei jedem Einzelnen von uns, da auch Ursachen liegen können, dass wir manchmal nicht so eine rechte Lebensfreude in uns haben. Jetzt haben wir eben schon über Kinder kurz gesprochen. Vielleicht so an der Stelle auch jetzt die Frage, die Einsicht fehlt. Gerade wenn wir Teenager erziehen, wünschen wir uns ja mit ihnen ein gutes freundschaftliches, elterliches Verhältnis zu haben. Aber wir fordern auch gerade von Teenagern Einsicht. Und jetzt werden viele Eltern sagen, aber die bleibt manchmal wirklich auf der Strecke.
Also da haben Sie ein Riesenthema angeschnitten. Ich würde das mal unter dem Stichwort der Pubertät sehen, wo es extrem schwierig ist, dass Eltern und Kinder freundschaftlich miteinander umgehen, wenn sie nicht schon sehr gehemmt sind und wirklich die eigenen Antriebe sehr, sehr tief vergraben haben. Also das ist eine ganz schwierige Phase, aber auch da gilt natürlich, und das sehen wir in der Schule besonders, dass die Erfolgserlebnisse, dass das, dass man sieht, dass dieser junge Mensch, wenn er nun sein Weltbild neu ordnet, was er ja in der Pubertät machen muss, er muss sich ablösen von dem Weltbild der Eltern, um sein eigenes zu entfalten, und damit setzt er sich auch in Widerspruch, was eben die Phase auch sehr schwierig macht. Aber auch da muss er eben sehen, was Freude macht, was ihm etwas bringt. Ich nehme ein Beispiel zum Beispiel aus der Schule, wo Kinder eben sehr häufig keine Erfolgserlebnisse haben. Ich kann das ganz gut verstehen, weil es ja auch für Lehrer sehr schwierig ist, Erfolgserlebnisse heute zu haben bei dem Druck, unter dem sie stehen, das Pensum unterzubringen und so weiter. Und wenn sie das dann schaffen, dann ist das selbstverständlich. Und wenn sie es nicht schaffen, ist man mit ihnen unzufrieden. Und das ist bei den Schülern natürlich ähnlich. Wenn die zum Beispiel für eine Schulaufgabe lernen, so wie mein Sohn das gemacht hat, oder in einem Fach lernen, und dann kommt eine Schulaufgabe und dann wird das eigene Engagement aus Sicht des Schülers gar nicht gewürdigt. Die Note ist für ihn nicht nachvollziehbar schlechter, als er sich das gedacht hat, dann ist es schon sehr schwierig, hier noch Lebensfreude und Lebenslust, was ja auch dazu gehört, zu bewahren. Dann zu sagen, also ich tue das für mich und der andere hat auch Probleme und ich lerne trotzdem weiter und letztlich wird das dann doch von Erfolg beschieden sein und ich bin geduldig, ich kann also abwarten, der Erfolg kommt schon irgendwann. Ich meine, hier ist auch ein Punkt, über den Lehrer und Eltern und Erzieher auch nachdenken müssen, dass zum Beispiel eben Schüler sehr viele Erfolgserlebnisse eigentlich suchen. Und stattdessen ist unsere Schule ja doch sehr stark darauf ausgerichtet, bei den einzelnen Menschen die Unzulänglichkeiten festzustellen. Zu zeigen, wo jemand was nicht kann, zu zeigen, was er nicht fertig bringt, anstatt sich darüber zu freuen, was er alles Tolles und Fantastisches schafft, dass dabei natürlich einiges fehlt und dass er in der Schule ist, um zu lernen, ist ein anderes Thema. Ich glaube, ich habe das ein bisschen deutlich gemacht. Das gilt natürlich für Erwachsene in gleicher Weise. Wenn man am Arbeitsplatz oder sonst wo eigentlich nicht erlebt, dass der persönliche eigene Einsatz, den man vielleicht lustvoll sogar getan hat, in irgendeiner Weise von den Personen, die man für sich für wichtig hält, gewürdigt wird, dann kann das zum Beispiel dazu führen, dass man die Lebensfreude verliert und eben dann auch die eigenen Aktivitäten immer mehr einstellt.
Soweit die Frage jetzt nach den Teenagern, nach dem Umgang mit Teenagern. Das ging um Einsichten und jetzt sind wir wieder bei uns selber, nämlich dass wir auch Erfolgserlebnisse brauchen, um eben lebensfreudige Menschen zu sein. Wir sind bei der Frage jetzt, wodurch geht sie denn verloren? Wodurch entschwindet die Lebensfreude?
Ein wichtiger Punkt der, dass wir erleben, dass das, was wir für gut halten und das, was aus uns herauskommt, was unsere inneren Impulse sind, nicht so gut landet. Das ist ein wichtiger Punkt, der gilt, glaube ich, das ganze Leben. Etwas anderes ist auch, wenn wir zum Beispiel, was Sie eingangs gesagt haben, nun meinen, Lebensfreude entsteht durch Besitz oder Lebensfreude entsteht durch Anerkennung, dann stellen wir eben fest, dass zum Beispiel Besitz nicht eine Sache ist, die Lebensfreude macht, sondern die Aufgaben schafft. Nämlich, um den Besitz sich zu kümmern und diesen zu pflegen. Und wenn man nun viel Besitz hat, kann das eben auch dazu führen, dass man die unbeschwerte ursprüngliche Lebensfreude damit zudeckt, dass man eben immer mehr Besitztümer anhäufelt, um die man sich, wie ich schon sagte, kümmert. Und das ist natürlich dann eine Sache, die als weiterer Punkt dazu führt, dass man immer mehr anhäuft, weil man meint, es müsste doch noch mehr sein, dass dann Freude wieder entsteht. Aber viele wissen, dass genau das nicht unbedingt der Fall ist. Und es steht ja auch schon so geschrieben, hängt euer Herz nicht an das Materielle, denn das ist letztlich vergänglich, sondern an das, was wesentlich ist, worum es im Leben eigentlich geht. Und wenn wir in diese Richtung denken, dann entsteht tatsächlich mehr Lebensfreude. Ich glaube also zum Beispiel auch, wenn die Angst vor wirtschaftlichem Niedergang, wenn die Angst vor Lebenssituationen großen Raum einnimmt, dann verschwindet die Zuversicht. Und die Zuversicht ist wiederum etwas, was mit Lebensfreude zu tun hat.
Also wenn man das so zusammenfasst, könnte man sagen, Lebensfreude orientiert sich keineswegs am Äußeren, sondern vor allem an der inneren Haltung.
Richtig. An der Haltung, an der Frage, wie geht man damit um? Und damit haben Sie auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Zum Beispiel ist Lebensfreude dadurch gefährdet, wenn man sich zu sehr ausrichtet auf den Nächsten und auf das andere, wenn man sozusagen selbst in Vergessenheit bei sich gerät, wenn man diesem Raum gibt, also ich wiederhole das nochmal, wenn man also sich selbst vergisst vor lauter sich kümmern um andere, dann führt das nicht zu einer fröhlichen Lebenshaltung und Lebensfreude. Das heißt nicht, dass man den anderen vergessen soll, nicht, dass ich missverstanden werde, sondern dass als die erste Bürgerpflicht ist, dass ich mich selbst nicht vergesse, denn für mich bin ich zuständig. Und da liegt ja auch der sozusagen der Kernpunkt, denn wir gehen davon aus, dass ein Mensch sein Leben freudig oder unfreudig gestalten kann. Mit Besitz, mit allem, das kann er freudig oder unfreudig tun. Und Lebenskunst ist dann, wenn er das so freudig wie möglich gestaltet.
Also sollte auch mein Streben sein, damit ich Lebensfreude mir nicht verloren geht, damit ich sie bewahre, dass ich Dinge tue, zwar meine Pflichten erfülle, aber immer danach suche, doch Freude dabei wiederzufinden oder zu bekommen.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich jetzt sage, das ist ja so eine richtige, wichtige Frage, die man nachher eben bei der Frage, wie startet man Lebensfreude, wie kommt man dahin, auch wieder stellen kann. Nämlich, wenn Sie von Pflichten reden. Wenn ein evangelischer Theologe hat mal gesagt, Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeiten. Wir sprechen davon, dass eben ein Mensch, der in einer Welt des Muss und des Solls lebt, dass dieser Mensch kaum Lebensfreude haben kann. Und das wird jetzt ganz klar aus dem, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass Lebensfreude etwas mit eigener Aktivität zu tun hat, mit eigenen Ausleben von eigenen Impulsen, von eigener Fertigkeit und so weiter und nicht von anderer. Das bedeutet also eine weitere Sache, wie die Lebenskunst entschwindet, liegt darin, dass wir uns immer mehr Reglementierungen auferlegen, nicht nur da, wo sie sinnvoll sind, sondern eben weit darüber hinaus. Und dies räumt den Lebensrahmen sehr eng. Und Menschen, die eben wenig Lebensfreude dann haben, sind schon allein daran zu erkennen, dass sie sozusagen Muss-Menschen sind, wie wir mal in einer Sendung auch besprochen haben. Die eben nicht mehr sagen können, ich stehe morgens auf, weil ich aufstehen möchte, sondern ich stehe morgens auf, weil ich aufstehen muss. Dann muss ich mir die Zähne putzen, dann muss ich mich waschen, dann muss ich die Kinder versorgen, dann muss ich das tun, dann muss ich einkaufen gehen, dann muss ich zur Arbeit gehen und abends muss ich irgendwann auch ins Bett gehen, weil sonst bin ich am nächsten Tag nicht fit. Und da besteht der ganze Tag aus Muss. Und beim Abendgespräch wird dann womöglich noch darüber gesprochen, was man am nächsten Tag alles tun soll, um das Soll zu erfüllen, das einem sozusagen auferlegt ist. Und das Ganze soll man dann auch noch mit einem fröhlichen Gesicht machen. Ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer und Frau Pöhler, das ist uns allen klar, dass das sehr schwer fällt.
Mir drängt sich jetzt die Frage auf, wie komme ich aus diesem Müssen und Sollen heraus, so dass ich immer noch jemand bleibe, der zwar einsichtig ist, dass Dinge notwendig sind, aber dass ich trotzdem weiß, dass ich frei bin.
Ja, nun, der Mensch ist frei und wäre in Ketten geboren, nicht? Das wissen wir. Der Mensch ist selbstbestimmt in Wirklichkeit. Er muss allerdings in einer Sozialisation leben, das ist so notwendig oder so vorgegeben. Und dadurch muss er lernen, auch gewisse Kompromisse zu machen. Aber wir haben eben viele Kompromisse, wenn die Lebensfreude weggeht. Das sind keine Kompromisse, sondern da sind wir, wie ich das vorhin sagte, selbst vergessen. Wir denken gar nicht mehr an uns, sondern das ist kein Kompromiss, sondern wir befolgen eigentlich nur noch, was zu tun ist. Und die Frage, die Sie gestellt haben, wie mache ich das? Das ist Erwachsenwerden. Erwachsenwerden heißt, das eigene Leben in die Hand nehmen. Das heißt, die elterlichen Funktionen in sich selbst entwickeln, sich selbst gegenüber sowohl mütterlich wärmend und väterlich beschützend sich selbst gegenüber verhalten und das Leben und zu erkennen, dass man das Leben gestalten kann. Zu erkennen, dass nicht die Gefühle die Herrscher sind, sondern wenn man erwachsen ist, dann kann man Gefühle durchaus leben und haben, wenn man sie möchte und sie sinnvoll erscheinen. Aber sie bestimmen nicht das Leben, sondern man selbst bestimmt das. Anders ausgedrückt, wir müssen lernen, unser eigenes Leben wieder in die Hand zu nehmen. Wir sind ja auf die Welt gekommen, da konnten wir nichts, da mussten unsere Eltern und unsere Vormünder sozusagen für uns bestimmte Funktionen übernehmen, die wir dann im Laufe des Erwachsenwerdens in Eigenregie genommen haben. Ich denke nur zum Beispiel an Bedürfnisbefriedigung wie Essen und Ausfuhrbedürfnisse, die wir, wenn wir dann erwachsen sind, durchaus imstande sind, auch ohne Anweisung der anderen selbst in die Reihe zu bringen.
Da möchte ich noch mal drauf eingehen, dass Sie gesagt haben, nicht Gefühle sind die Herrscher. Und wir sprechen ja über ein Gefühl heute, nämlich wir fragen ja nach Lebensfreude, wo bist du geblieben? Das heißt also, wenn Gefühle nicht unsere Herrscher sein sollten, sondern vielleicht da sind, damit sie uns etwas aufzeigen, dass sie uns aufmerksam machen, dass ich weiß, aha, jetzt ist Handlungsbedarf. Das heißt also, ich habe es auch dann ein Stück weit in der Hand, auch mir Lebensfreude zu schaffen, auch wenn ich eine schwere Bürde zu tragen habe.
Richtig, Gefühle könnte man sagen, ich habe es heute, glaube ich, mit dem Auto, das ist ja wohl modern im Moment, gerade aktuell. Gefühle sind so etwas wie, sind nicht der Motor, aber sie sind das Gasgeben und die Bremse. Und je nachdem, was gerade dran ist und was ich gerade möchte, auf das Pedal trete ich. Das heißt, dieses erfolgt nicht immer bewusst. Wir haben dann irgendwas gelernt und wir haben innere Vorgaben, so dass ich automatisch sozusagen in bestimmten Situationen auf die Bremse trete oder automatisch in bestimmten Situationen auch Gas gebe. Aber wie wir eben, um beim Auto zu bleiben, wissen, der wirklich gute Fahrer weiß, wann er auf die Bremse tritt, der bestimmt das, wann er es tut, und er handelt manchmal auch anders, als sein Gefühl ihm sagt, und das ist manchmal sogar sehr vernünftig.
Ich hänge jetzt gerade noch, der gute Fahrer weiß, wann er auf die Bremse gehen muss. Ich denke gerade an Lebenssituationen, wo einem jemand einfach vors Auto springt oder dergleichen. Aber stimmt, dann weiß ich, jetzt ist zu bremsen.
Ja, aber genau das, was Sie sagen. Also zum Beispiel stimmt das eben auch nur bedingt. Wir sprechen von, jetzt nehmen wir das Beispiel zu Ende, von Wildunfällen. Und man weiß zum Beispiel, dass man vom Gefühl her auf die Bremse treten würde, wenn man es sieht. Es ist aber in vielen Fällen viel günstiger, es nicht zu tun, sondern stattdessen zum Beispiel etwas Gas zu geben und damit dem Wild zum Beispiel ausweichen zu können.
Ich würde jetzt gern noch mal so über den Unterschied sprechen von Lebensfreude und auch Lebenskunst, weil wir betrachten ja manchmal Menschen und sagen uns, ja, also die können leben, die haben eine Art und Weise, auch die Freuden des Lebens auszukosten, das sind Lebenskünstler.
Richtig. Und da kann man sagen, es ist Lebensfreude und Lebenskunst sind nicht das Gleiche, sondern Lebenskunst ist eine Fertigkeit, sich immer wieder Lebensfreude zu verschaffen und damit auch die Lebenskraft, die in jedem von uns vorhanden ist, als Motor zu aktivieren. Wenn ich an das Schulbeispiel denke mit den schlechten Noten, was ich vorhin erwähnt habe, dann wird ein Lebenskünstler sagen, auch wenn die andere das nicht erkennt, ich weiß, ich lerne für mich, mir macht das Lernen Freude und irgendwann macht es sich bezahlt und ich lerne um dieser Freude willen. Und dann ist sozusagen, dass dieses Gift, das in Richtung auf Minderung der Lebensfreude geht, weg und es entsteht wieder eine Fröhlichkeit. Zum Beispiel auch in dem Gedanken, wie ich so einem Lehrer, der eben die Unzulänglichkeiten so sieht, helfen kann, auch selber etwas mehr Lebensfreude zu entwickeln.
Was ich jetzt gerade merke, Herr Dr. Derbolowski, was mir jetzt im Laufe unseres Gespräches ein wenig zu kurz gekommen vorkommt, das ist die Liebe. Dass ja die Liebe, dass wenn wir Menschen Liebe bekommen, Liebe empfinden, mit all ihren Schattierungen, dass wir uns ja automatisch doch dann am Leben freuen. Oder ist das jetzt so naiv von mir gedacht?
Nein, nein, die Liebe ist ja die Lebensenergie schlechthin und es steht hinter all dem, was wir jetzt gesagt haben, natürlich irgendwo im Hintergrund immer die Liebe. Zum Beispiel, wenn ich eben selbst vergessen bin, dann fehlt eben Liebe für was Wesentliches, nämlich für mich. Und das, was wir gesagt haben, zum Beispiel Lebensfreude entsteht auch durch Ausleben von Neugier. Und Neugier ist eine spezielle Form von Liebe zu etwas Neuem. Also das, was Sie sagen mit der Liebe, das haben wir vielleicht noch nicht so erwähnt. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass jemand, der voller Liebe ist, auch voller Lebensfreude ist.
Und vor allen Dingen ja auch voller Liebe zu sich selbst, voller Liebe auch zu den Unzulänglichkeiten anderer Menschen. Einfach Liebe mit all ihren Schattierungen.
Ja, Sie haben eben auch da tatsächlich eben einen wichtigen Punkt angesprochen. Wenn zum Beispiel der Lebenshilfe sich verflüchtigen lässt, wenn ein Mensch sich zum Beispiel zu wenig geliebt fühlt, die Frage ist nur, woher der erwachsene Mensch die Liebe nehmen muss, und das wäre dann ein anderes Thema, oder woher er sie bekommt oder bekommen kann, wenn nicht von den Nächsten. Und das glauben wir eben nicht, dass er sie von den Nächsten als Primäres bekommen sollte als Erwachsener und sich davon abhängig machen. Aber wenn er zum Beispiel das Gefühl hat, dass Gott ihn nicht genug liebt oder dass nicht genug Liebe in seiner Welt ist, dann wird auch nicht viel Freude da sein.
Also können wir auch alle uns gegenseitig dazu beitragen, dass wir Lebensfreude empfinden, dass wir Lebensfreude bekommen.
Richtig, wenn Sie zum Beispiel Lebensfreude haben, wenn Sie das leben und wenn Sie für sich als fröhlicher, freudiger Mensch lustvoll sozusagen dieses Leben bewältigen mit all seinen Problemen und all diesen Dingen, dann färbt das automatisch ab. Wir wissen, glaube ich, alle, dass im Kreise von Menschen, die Ja zum Leben sagen, die Zuversicht haben und die das auch tatsächlich ausstrahlen, da fühlen wir uns wohl, da sind wir gerne.
Und dann fällt es uns sicherlich auch leicht, die Lebensfreude gerade in schweren Zeiten zu leben und auch zu bewahren.
Ja.
Mich würde jetzt interessieren, Herr Dr. Derbolowski, was unsere Hörer sagen. Wir möchten Sie heute fragen, wie Sie die Lebensfreude wiedergefunden haben. Was mussten Sie dafür überwinden? Ja, wie haben Sie das gemacht? Was hat die Lebensfreude überhaupt auch gefährdet? Ja, erzählen Sie von Ihren Erfahrungen über die Lebensfreude, auch um anderen Menschen mit ihren Erfolgen Mut zu machen und auch Anregung zu geben für eigene Wege zur Lebensfreude. Gleich geht es weiter in unserer Alltagswerkstatt mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski. Lebensfreude, wo bist du geblieben? Lebensfreude, wo bist du geblieben? Unser Thema hier heute bei Radio Horeb mit dem Arzt und Psychotherapeuten Jakob Derbolowski. Wir haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, sich einzubringen in unsere Sendung. Ich darf als erstes eine Hörerin aus Vorarlberg begrüßen. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ich freue mich, diesen Herr Doktor zu hören. Ich liebe ihn sehr. Bei jeder Sendung bin ich ganz Ohr. Mhm. Und also wenn es ums Thema so geht, ich war auch sehr, sehr gedrückt vor Jahren und ich kam einfach wieder drauf auf die Linie. Ich habe für diese Menschen sehr lange gebetet und ich kann wieder fröhlich sein, es bringt mir nichts mehr um. Und ich habe das auf das Gebet zurückgeführt, ich konnte es. Und ich bin heute freudig und bin nicht mehr jung und ich freue mich jeden Tag neu auf Begegnungen und einfach was geschieht. Danke und alles Liebe Ihnen.
Ja, sehr schön, vielen Dank.
Doch.
Herzlichen Dank. Ja, das Gebet ist etwas sehr Wichtiges.
Ja.
Also das Gespräch mit Gott, das ist eben ein Starter für Lebensfreude, ist sich besinnen. Ja, das ist auch ein Thema insbesondere der Herbstzeit. Denn dem Handeln und dem Sein einen Sinn zu schreiben. Und das Gebet ist eine Möglichkeit, hier klarer zu werden.
Ja, und die Kraft spürt man einfach. Und die kann man auch weitergeben.
Und wenn Sie eben Sinn in das Leben bringen, bringen Sie im Prinzip Gott in das Leben und damit natürlich auch die göttliche Kraft. Also ganz herzliches Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Okay.
Danke, danke.
Auf Hören, Wiederhören. Herzliche Grüße nach Vorarlberg. Jetzt gehen wir in die Eifel. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich bedanke mich für Ihren Vortrag. Das ist immer sehr erbauend und hilfreich. Also ich habe es mit schwerer Verleumdung zu tun. Ich habe gegen einen gegen Gottes Verunglimpfung bin ich bei dem Bischof vorstellig geworden, gegen einen Priester. Und das hat mir dann eine schwere Verleumdung eingebracht. Und ich habe das bisher so ertragen, dass ich fühlte mich ja im Recht. Bei mir ist alles in Ordnung. Was diese Leute machen, das ist nicht in Ordnung. Aber es war natürlich schwer, das alles zu ertragen.
Ja.
Jetzt bin ich durch die Schwester Faustina, die hat ja diesen Barmherzigkeitsrosenkranz da ins Leben gerufen. Und da habe ich eine Broschüre. Und da steht, hat Jesus zu ihr gesagt, wenn du für einen Sünder folgendes Gebet mit zerknirschtem Herzen und im Glauben verrichtest, schenke ich ihm die Gnade der Umkehr. Und dieses Gebet verrichte ich jetzt und das bringt mir wunderbare Erleichterung. Ich vertraue auf Gott und dass diese Verleumder zur Umkehr gebracht werden können. Und das gibt mir die Lebensfreude und auch die Zuversicht wieder. Das möchte ich nur.
Sehr schön, ja, so Gott will, sagen Sie, nicht? Und Sie geben im Grunde genommen.
Ja, also ich vertraue das Gott an. Also
richtig, und Sie müssen nun es selber nicht mehr tun. Und Sie können sagen, ich bin dafür nicht zuständig. Das macht, das ist Aufgabe Gottes, das in Ordnung zu bringen. Und mein Teil ist sozusagen, den Segen zu geben.
Das gibt mir die Freude und die Zuversicht.
Richtig, genau so. Wunderbar. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Wir bedanken uns für Ihr Zeugnis. Alles Gute, gottesreichen Segen für Sie. Auf Wiederhören.
Danke, auf Wiederhören.
Frau Hackfort, Sie möchte ich nun ganz herzlich als nächste Hörerin begrüßen. Grüß Gott.
Dankeschön für die Begrüßung. Ich würde auch sagen, grüß Gott. Mhm. Ich wollte nur allen Menschen wirklich Mut machen. Gerade Schmerz und Leid lassen den Menschen reifen und wachsen. Ich habe 98 meinen Mann verloren und habe dann wirklich 4 Jahre voll in einer Depression gelegen. Ich habe 4 Jahre nicht gekocht. Ich war in den 4 Jahren nur 2-mal in einem Geschäft und eigentlich, also völlig unten. Und faktisch, wie Adonis, bin ich wieder nach oben gekommen. Es war nicht nur Trauerarbeit. Dieses nie, mein Mann kommt nie wieder zurück, das war es nicht, glaube ich, sondern ich durfte und sollte einfach reifen und wachsen, auch in dieser Zeit für meine nächste Aufgabe. Ich habe in den 4 Jahren, bin ich nur sonntags zur Kirche gegangen, auch um den Hörern das vielleicht zu sagen, vielleicht auch über Depressionstabletten, dass man dann doch nicht so vom Ganzen mitkommt. Ich habe nicht das richtige Wort. Aber nach 4 Jahren kam ich wieder nach oben und dann habe ich ganz ernsthaft um meine Aufgabe gebeten. Ich war früher Sozialarbeiterin, habe auch bei erziehungsschwierigen Jungen 38 Jahre im Heim und Schule gearbeitet. Nur dieses Gebet wurde erhört und ich habe innerhalb kurzer Zeit, vielleicht einem Vierteljahr, meine Aufgabe bekommen. Ich habe sie gespürt und so kann ich heute nur sagen, ich gehe voller Lebensfreude, humorvoll durch die Welt und versuche Vorbildfunktion sein. Ich versuche Vorbild zu sein und Gott auch zu bezeugen und Menschen vor allem Mut machen. Manchmal dauert es sehr lange. 4 Jahre war eine Zeit, aber so wie ich heute leben darf, voller Vertrauen, fast ohne Angst, Zuversicht geborgen, das ist das eigentlich das Schönste jetzt an meinem Leben.
Ja, sehr schön und freut mich sehr für Sie. Von meinem Thema her kann ich auch sagen, es ist eben nicht so einfach mit seinen Gefühlen und mit seiner Verarbeitung oder seiner Sicht des Lebens umgehen zu lernen und zwar so umgehen zu lernen, dass man sich davon nicht runterziehen lässt, sondern es nützt, um eben seine neuen Aufgaben zu bewältigen, so wie Sie das gemacht haben. Und das kann eben manchmal auch Jahre dauern. Aber es ist eben tatsächlich so, dass Sie gelernt haben, heute mit Schmerz und Leid anders umzugehen, sich davon nicht beherrschen zu lassen, sondern zu sehen, dass es Aufgaben gibt, die für Sie interessant sind, Neugier, wo Sie eigene Aktivitäten entfalten können, sinnvoll. Und das macht die Lebensfreude. Also vielen Dank für das, was Sie gesagt haben. Es stimmt genau mit dem überein, was ich so denke.
Vielleicht darf ich noch zum Schluss sagen, ich muss natürlich, ich glaube an die Macht des Gebetes und in einem Bibelkreis und diese sechs, sieben Teilnehmer haben gesehen, wie ich fast immer teilnahmslos am Anfang dabei saß. Und sie haben fest für mich gebetet.
Klar.
Und wenn ich heute ein großes Problem habe, bitte ich auch Menschen, helft mir für mein Problem zu beten. Dankeschön.
Man soll die Hilfe immer da nehmen, wo sie sich einem anbietet. Nicht? Aber man muss sie eben auch erst erkennen lernen. Also herzliches Dankeschön.
Auf Wiederhören, Frau Hackfort. Danke für Ihr Zeugnis. Nun gehen wir in den Chiemgau nach Grassau. Dort ist Frau Tenfelde am Telefon. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Wöhler. Ich habe mich ja schon öfter gemeldet. Ich kann zu dieser vorgehenden Rednerin sagen, dass ich in großen Teilen mit ihren Ansichten übereinstimme. Zunächst mal, ich habe auch vor 3,5 Jahren meinen Ehemann verloren. Bin hier vor 7 Jahren in den Chiemgau gezogen aus dem Hessischen, sodass ich also mit Ende 50 erstmal nochmal neu ein Umfeld erarbeiten musste. Und nun geht also nach etwas über 3 Jahren stirbt mein Mann, der bei Jahren war. Und der liebe Gott hat es gefühlt, dass er im Seniorenheim war, 8 Monate lang, also im 91. bis 92. Lebensjahr. Und dort habe ich jetzt einfach auch Aufgaben übernommen, ehrenamtlich, um eine gewisse Lehre oder sagen wir mal einen Inhalt wieder neu zu finden. Ich muss mich neu orientieren. Ich bin jetzt in diesem Herbst erst, das ist schon 3 Jahre jetzt, dass ich alleine bin, in den Kirchenchor eingetreten und gehe mit einer Dame hier aus dem Ort, die auch Witwe ist, die ich erst ein Jahr kenne, sehr viel Wanderungen machen. Und ich sage, das ist manchmal sogar schon zu viel, das Programm mit 65 Jahren und etliche Jahre eben schon aus den Beschwernissen. Muss man also auch seine Grenzen akzeptieren lernen. Und da habe ich Schwierigkeiten.
Auch das ist etwas, was uns, glaube ich, allen so geht, dass wir eben auch tatsächlich merken müssen, dass unser Leben sich verändert und die Grenzen sich verändern. Was man mit 17 konnte, kann man eben mit 60 nicht mehr. Und da das anzunehmen und damit freudig umzugehen, also dankbar und fröhlich zu sein, dass man mitwirken darf in der Schöpfung, auch wenn die Rolle einem manchmal nicht gefällt, das ist ja eigentlich ein wichtiger Punkt. Und genau wie Sie auch sagen, Lebensfreude kommt aus dem Handeln. Das muss nicht immer nach außen sichtbar sein, das kann auch eine besinnungsinnere Aktivität sein, aber eben ein Handeln. Der Mensch ist dafür geschaffen und deswegen ist der Rat für Lebensfreude, wer nicht aktiv ist, der wird sich auch etwas härter tun.
Ja.
Also vielen Dank.
Bitteschön, gerne. Jo.
Auf Wiederhören, alles Gute für Sie.
Danke.
Ja, beim Radio Horeb Hörertelefon darf ich nun Frau Fruth begrüßen. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Und zwar, ich habe vor 9 Jahren zu Christus gefunden und wie gesagt, ich mache das, was Jesus machen würde in der heutigen Zeit. Also einfach mit meinem Mitmenschen gut umgehen und auch viel ehrenamtlich und so und auch also mein Geld Jesus übergeben. Also ich habe da Freude einfach dran, dass ich da viel für andere mache und auch für mich ein bisschen was behalte. Also ich liebe mich auch selbst und
ich wollte gerade sagen.
Für mich war es und so, also Turnen und so und
Die Freude würde nämlich gehen, wenn Sie sich nicht dafür sorgen, also wenn Sie sich selbst vergessen würden.
Ja, genau.
Dann wäre es nicht mehr freudig.
Auch für mich was und auch für die anderen und so und bin mit Gott viel verbunden.
Ja.
Also ich bete auch sehr viel.
Ja.
Und das gibt mir so viel Glück und so viel Zufriedenheit.
Ja, also wenn ich...
Ich bete halt viel für den Frieden und so und für die Menschen, dass sie zu Christus finden, dass sie den Geist Jesu Christi bekommen.
Ja.
Das ist mir ein ganz großes Anliegen.
Also ich glaube, das, was Sie jetzt gesagt haben und was auch die anderen Hörerinnen gesagt haben, ist, dass ein wesentlicher Faktor für Lebensfreude tatsächlich ein guter, ein starker Glaube ist, das Gefühl, geborgen zu sein und sozusagen, wenn wir wieder einen Vergleich vom Kind nehmen, sozusagen Mutters Rockzipfel in der einen Hand und mit der anderen Hand die Welt erkunden und mit der Welt umgehen können. Das heißt, dass wir also dieses Geborgenheits- und Sicherheitsgefühl haben, uns aber zugleich nicht eingeengt fühlen und neugierig und voller Tatendrang die Dinge bewältigen, die auf uns zukommen, in angemessener Weise. Herzliches Dankeschön, Frau Fruth.
Herrn ist meine Kraft. Wir hören alles Gute, Gottes Segen.
Danke.
Auf Wiederhören, Frau Fruth, Gottes Segen. In Bad Staffelstein ist die Frau Dietrich am Telefon. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler und grüß Gott, Herr Dr. Derwolowski. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen für die Sendung. Ich höre Ihre Sendungen sehr gerne und Sie tun mir auch sehr gut. Muss ich sagen, ich habe letztes Jahr meinen Bruder durch Suizid verloren. Vor kurzem wurde meine älteste Tochter im Herzzentrum Hannover operiert. Und es drückt natürlich die Lebensfreude etwas, aber ich gehe dann voll ins Jesusgebet.
Ja.
Und ich muss sagen, also das hebt mich immer wieder auf.
Ja.
Ja.
Ja, es ist eben das, es gibt ja so einen Starter für Lebensfreude, der heute ganz aktuell ist, der so mit dem Positivdenken und mit dem Schlagsatz alles wird gut umschrieben wird. Das sehe ich sehr problematisch.
Ja, es wird nicht gut.
Es ist gut.
Ja.
Ja.
Also ich meine jetzt in dem Sinne, mein Bruder kommt nicht mehr und meine Tochter, ich meine, es geht ihr jetzt wirklich gut.
Nein, die Frage, wenn ich das kurz erläutern darf.
Ja, bitte.
Es ist so, dass ich zum Beispiel davon ausgehe, dass die Schöpfung als solche gut ist und dass alles, was geschieht und geschehen ist, gut ist. Ich habe nämlich auch gar keine Möglichkeit, das zu ändern, weil es geschehen ist. Und deswegen ist für mich ein Starter für Lebensfreude, dass ich lerne, dass alles, was geschieht, auch wenn es mir nicht passt und auch wenn ich vielleicht den Sinn nicht verstehe, dass ich alles das zum Beispiel aus Gottes Hand nehme oder dass ich sage, alles, was geschehen ist und geschieht, hat einen Sinn in einem höheren Kontext, in einem höheren Zusammenhang. Das würde ich als einen Starter sehen, aber die Aussage, alles wird gut, da hätte ich ziemliche Bedenken.
Ja, das stimmt. Ich meine, ich kann mich der einen Rednerin da anschließen.
Ja.
Ich bin wirklich daran gereift, an meinen Schicksalsschlägen.
So sehe ich das. Und erst dann, der Carl Simonton hat zum Beispiel über den Krebs gesagt, dass man auch die Botschaft der Liebe darin erkennen muss, wenn man mit dem Krebs umgehen will und ihn eventuell überwinden will. Ja, und kann.
Ja, also, ich frage mich auch immer wieder, wozu ist es gut? Was soll ich daraus lernen?
Richtig, aber das erfahren wir oft nicht und wir verstehen es oft nicht. Und trotzdem ist die Lebenskunst besteht eben darin, dennoch zu sagen, es ist gut.
Ja.
Und es, wie ich als Christ sagen würde, es aus Gottes Hand zu nehmen. Und eben nicht, und deswegen bin ich Ihnen dankbar für Ihren Hinweis, dass ich da an der Stelle auch darauf hinweisen kann, dass meiner Meinung nach die Aussage, alles wird gut, mit dem Jetzt und Hier nicht sehr zufrieden ist und auch einen ziemlichen Druck auf die Zukunft und auf die Menschen, die danach leben, ausübt. Und das meine ich gerade, der Druck ist das, was nicht unbedingt die Lebensfreude fördert.
Ja,
vielen Dank.
Ich danke nochmals für
auf
Ihre Stellungen.
Ja, auf Wiederhören, Frau Dietrich. Ja. An dieser Stelle, Herr Dr. Derwolowski, möchte ich gleich nochmal auch einsteigen, weil wir denken ja so oft, was soll ich dadurch lernen? Und dann ist wieder etwas da, wo ich denke, ja, ich muss ja jetzt was machen, aber so ist das ja gar nicht im Leben.
Es ist auch nicht unbedingt die Frage, dass ich sage, was soll ich daraus lernen, sondern die Lebensfreude würde heißen, es ist da, damit ich was daraus lerne.
Und auch das Zuversicht, ich werde daraus lernen.
Weil sonst macht es keinen Sinn. Dass ein Mensch Aufgaben bekommt, die er nicht bewältigen kann, macht keinen Sinn. Ja, das ist ja auch ein Weg. Manche Menschen nehmen sich zum Beispiel zu hohe Ziele. Ja, das, was sie nicht erreichen können. Die eine Hörerin sagte, das in Bezug auf den Körper zum Beispiel. Das ist ein Weg in die Depression. Also wer sich zu hohe Ziele nimmt, der wird keine Lebensfreude gewinnen können, sondern ganz im Gegenteil, wird durch das Scheitern, durch die fehlenden Erfolge, durch die fehlende Freude schließlich und endlich da genau ins Gegenteil kommen.
Frau Böllinger aus Dachau möchte ich jetzt herzlich begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Dr. Derbolowski. Ja, ich habe da ein Anliegen und zwar wegen Vertrauen und Misstrauen.
Ja.
Und ja, da habe ich halt totale Probleme, weil ich da nie mit, weil ich dann zu kämpfen habe mit dem, wie soll ich sagen, mit dem, da fühle ich mich halt schlecht mit dem schlechten Gewissen und Schuldgefühle.
Ja, ja. Die Frage, die sich stellt, ist, wie für mich, schon nach dem, was Sie gesagt haben, haben Sie denn Vertrauen in sich?
Es ist im Aufbau, also.
Ja, sehen Sie? Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, nicht?
Also ich habe, ich habe jetzt zu Gott, zuerst war das mehr unbewusst und jetzt habe ich da Vertrauen zu Gott. Ich habe eben das Problem mit meinem Sohn, weil er mich so verletzt hat und wie soll ich mich, zum Beispiel, ich habe vor, in die Kirche zu gehen und er kurzfristig ruft er an und sagt, ja, kommt vorbei.
Ja.
Ich weise ihn dann ab.
Ja, so in Ordnung.
Ja, aber ich bin dann mit der Sache, also ich bin dann nicht irgendwo dann, in der Kirche bin ich dann auch irgendwo nicht ganz.
Ja, weil
ich
Sie
bin dann
keine.
Mit meinem Kopf nicht bei der Sache.
Ja, bin ich einverstanden. Aber sehen Sie, es steht schon geschrieben, man kann nicht gleichzeitig zwei Herren dienen. Ja, wenn Sie also sagen, Sie gehen in die Kirche, dann gehen Sie in die Kirche. Und dann sind Sie nicht gleichzeitig noch zu Hause in der Vorstellung, was ist jetzt mit dem Sohn? Habe ich mich da verständlich ausgedrückt?
Ja, er ist ja nicht also häufig mehr daheim. Also,
ja, klar. Aber nichtsdestotrotz, dann ist die Frage, wie entscheide ich mich und wie treu bin ich mir und meinen Entscheidungen oder mache ich mich abhängig von anderen? Und das führt natürlich zu sehr unguten Gefühlen. Ja.
Und Herr Doktor, kann man überhaupt wieder, ich meine, das Vertrauen, das ist zwischen meinem Sohn und mir.
Ja, das kann man schon.
Ich meine, es ist so schwierig, weil wie kann ich mich öffnen, weil er.
Ja, ich verstehe das schon. Nur so, solange Sie sich so nach dem Sohn ausrichten und versuchen so zu sein, dass er damit zufrieden ist, werden Sie nicht hinkommen, nach meiner Vorstellung. Sondern nach meiner Vorstellung ist es wichtig, dass Sie lernen, sich zu vertrauen, sich treu zu sein und den Rest dem lieben Gott überlassen, sozusagen. Dann wird die Chance bestehen, dass auch er sich von Ihnen nicht so gedrängt fühlt. Denn das ist die Kehrseite der Medaille.
Aber fühlt sich er dann nicht verletzt und abgewiesen?
Sehen Sie, das entscheidet er und da können Sie gar nichts machen. Er kann sich verletzt und abgewiesen fühlen, wenn Sie sich bestmöglich verhalten, Ihrer Meinung nach. Und er kann das auch fühlen, wenn Sie sich schlecht verhalten. Das bleibt ihm unbenommen, wie er das sieht. Und darauf haben Sie keinen Einfluss. Ja, das heißt also, wir bestimmen nicht, wie ein anderer das auffasst, was wir tun. Und deswegen sind wir verantwortlich dafür, das zu tun, was wir meinen, für uns für richtig ist. Und wenn der andere ein Problem damit hat, dann kann er das sagen. Und wenn er das sagt, dann kann man sagen, okay, dann finden wir einen anderen Weg, der uns beiden gerecht wird, also einen tragfähigen Kompromiss. Okay? Also das, was Sie sich machen, ist meiner Meinung nach, und das machen aber Sie, sind sehr viel Schuldgefühle, ne?
Ja.
Ja, aber das machen Sie freiwillig. Wenn Sie andere fragen, werden die nicht unbedingt sagen, dass das richtig ist und dass sie die haben müssen.
Ja, wissen Sie, weil ich dann eben auf Abstand mit meinem Sohn gehe, dann weiß ich eben nie, wie lange. Und mir tut es dann irgendwo auch gut, dass ich mich gern wieder öffnen würde. Und
das ist schon klar.
Und es ist so schwierig, weil ich dann irgendwo Angst habe wieder vor ihm so wahnsinnig.
Aber sehen Sie, das, was ich Ihnen da nur sagen kann, ist, es geht darum, in jeder Beziehung die eigene Persönlichkeit zu stärken und zu entwickeln. Und dann wird auch eine tragfähige Beziehung stattfinden. Das, was Sie schildern, ist ja der Konflikt, den wir alle Menschen haben, wenn wir mit irgendwelchen anderen Menschen zusammen sind. Das ist immer die Frage, zu viel Nähe, zu viel Abstand, wer dient wem und wie. Und wenn man dabei sich ausrichtet nach dem, was man meint, dass der andere will und was dem anderen frommt, dann geht das meistens nicht besonders gut. Sondern da sollte man sich ausrichten nach dem, was man für sich meint und das tun. Und wenn das dem anderen nicht passt, wird er das sagen. Und dann gibt es tragfähige Kompromisse. Also da meine ich, wenn Sie das so stark bedrückt, sollten Sie sich vielleicht auch fachkundig Hilfe holen. Okay?
Mhm. Frau Böllinger, vielen Dank
viel
für
Mut
Ihren...
Also viel Mut und Gottvertrauen.
Ja, danke schön.
Okay.
Wiedersehen.
Ja.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Böllinger. Wir sind im Gebet mit Ihnen. Alles Gute, Gottesreichen Segen. Wir sind am Ende der Alltagswerkstatt. Lebensfreude, wo bist du geblieben?
Ja, ich fasse vielleicht nochmal zusammen, was so die Starter sind. Wir haben ja eine ganze Menge. Nämlich Starter für Lebensfreude oder für den Erhalt der Lebensfreude ist das eigene Leben in die Hand nehmen. Das heißt, aus ich muss, ich möchte machen. Auch aufpassen, was ich denke, denn es könnte wahr werden. Sich besinnen, das ist ein Thema gerade der Herbstzeit. Dem Handeln und Sein Sinn zu schreiben und darüber nachzudenken. Dann auch die Wünsche, die eigenen Wünsche wieder zu entfalten. Also mein Rat in der Vorweihnachtszeit, zumindest in den Kaufhäusern hat sie ja schon angefangen, ist wieder Wunschzettel zu schreiben, Neugier zu pflegen. Auch ein Thema ist ganz gut, wenn man nicht unbedingt Recht haben muss, wenn man nicht unbedingt Begründungen für sein Handeln liefert. Und ein wichtiger Punkt, wenn man so nicht weiterkommt, ist neben dem Umgang mit Gott auch die Naturerfahrung, das Wunder des eigenen Körpers und sich nicht zu hohe Ziele setzen und dann noch als letzten Punkt in seinem Leben Rituale schaffen, regelmäßige Handlungen und Dinge, von denen wir Erfahrung haben und wissen, dass sie uns helfen, das Leben freudig zu sehen. Ein solches Ritual kann zum Beispiel das Gebet sein. Und zusammenfassend kann ich sagen, es ist wichtig, die Lebenskunst zu pflegen und zu üben, eben zum Beispiel durch diese Rituale, damit der Lebensmotor voll und gut laufen kann und freudig. Und dafür wünsche ich Ihnen Kraft und Gottes Segen. Dann stellt sich nämlich die Lebensfreude immer wieder ein. Und ich schließe mit Goethe, der gesagt hat, wahrlich das kurze Leben, es wäre dem Menschen zu gönnen, dass er es froh verbrächte.
Dankeschön, Herr Dr. Derwodowski. Das war die Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb. Alles Gute für Sie, gottesreichen Segen. Danke, dass Sie unser Gast waren.
Danke, Frau Böhler.
Wenn Sie diese Sendung noch einmal vollständig und in Ruhe hören möchten, dann bestellen Sie sich doch einen CD-Mitschnitt bei meinen Kollegen vom CD-Dienst. Die Rufnummer ist die 0700 7525 7520. Liebe Zuhörer, Sie können auch ins Internet gehen unter www.horeb.org. Halten wir Informationen für Sie bereit, unter anderem auch, wie Sie Herrn Dr. Derwolowski erreichen können und auch der Buchtitel seines Buches Liebenswert bis du immer, so schützen Sie Ihre seelische Gesundheit. Diese Information finden Sie im Internet unter www.horeb.org. Meine Kollegen geben Ihnen auch gerne diese Auskunft. Rufen Sie den Hörerservice an. Er beantwortet Ihnen auch Fragen rund um Radio Horeb. Die Rufnummer ist die 0700 7525 7525. Für alle, die gerne im Internet surfen, mit dem Internet arbeiten, Sie können sich diese heutige Sendung auch aus dem Internet downloaden, www.horeb.org. Das ist unsere Webadresse. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen einen guten und reich gesegneten, freudigen Tag.